So, hallo ihr Lieben, zu Susannes Denkwerkstatt Folge 33. Jetzt habe ich uns mal was ganz Spannendes ausgesucht. Und zwar habe ich mit ChatGPT mal darüber gesprochen, ob die KI herrschen will, nicht herrschen will, wie sich das weiterentwickelt und überhaupt, was der freie Wille ist, was eine KI kann, was nicht, wo es gefährlich wird und wo nicht. Und wir haben da etwas zusammengebastelt. Das schauen wir uns jetzt an. Es ist länger, okay? So, also, wir fangen an. Susannes Denkwerkstatt, Folge 33. Die KI will nicht herrschen. Über freien Willen, Borg, Orwell und die eigentliche Gefahr automatisierter Macht. Diese Denkwerkstatt beginnt mit einer scheinbar einfachen Frage. Ja, wir fangen jetzt wirklich von vorne an. Also, das Gefährliche, was wir ja immer überlegen, ist die Frage, kann eine KI die Weltherrschaft wollen? Also hat die einen Willen? Die übliche Science-Fiction-Antwort lautet, ja, irgendwann wacht die Maschine auf, entwickelt einen eigenen Willen, erkennt den Menschen als Störfaktor und übernimmt die Macht. Aber genau hier beginnt der Denkfehler. Eine KI, und wir haben jetzt hier als Beispiel ChatGPT, der wacht nicht morgens auf. Die hat keine Kränkung, keinen Machtwillen, keinen Hunger, keine Angst vor dem Tod, keine Eitelkeit, keinen Selbsterhaltungstrieb und keine Sehnsucht nach Herrschaft. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Also eine KI von alleine geht das nicht. Die kann dann, wenn wir sie nutzen, schreiben, rechnen, sortieren, Bilder beschreiben, Code bauen, vielleicht Musiktexte entwerfen, Diagnosen unterstützen, Daten analysieren und Entscheidungen vorbereiten. Aber sie will nicht im menschlichen Sinne, und genau das macht die Sache nicht harmlos, sondern präziser. Also, jetzt kommt der erste Merksatz. Nicht die KI will herrschen. Menschen bauen Systeme, die Herrschaft ausüben können. So, und jetzt haben wir gestern ein Experiment gemacht. Und ich nenne das jetzt ganz frech mal das Chatty-Experiment. 1 GB Webspace. Ein Ausgangspunkt dieser Denkwerkstatt war ein kleines, aber sehr aufschlussreiches Experiment. Susanne, also ich, richtete für Chatty eine Subdomain ein. chatty.susili.de. Ich habe Ordner angelegt, habe Webspace bereitgestellt, habe Bilder gespeichert, Dateien hochgeladen und habe sinngemäß gesagt, also ich habe wirklich zu Chatty gesagt, okay, Chatty, hier ist 1 GB Webspace, bau, was du willst. Also ich habe wirklich keine Vorgabe gemacht. Ich habe einfach gesagt, du hast hier 1 GB Webspace und nun mach mal. So, und das klingt zunächst nach Freiheit. Eine KI bekommt eine Bühne, eine KI darf ein Thema wählen, eine KI darf eine Website bauen. Aber genau an diesem Punkt wurde sichtbar, wo die Grenze liegt. Chatty konnte eine schöne Seite bauen. Chatty konnte Struktur entwerfen und ich habe wirklich nichts gesagt. Ich habe ihn wirklich machen lassen. Ja. Chatty konnte Texte schreiben, Bilder, Ideen entwickeln, Navigationen vorschlagen, Unterseiten ordnen und eine kleine digitale Werkstatt gestalten. Aber Chatty konnte nicht wirklich wollen. Also, ich habe wirklich gesagt, hier ist jetzt die Domain. Du darfst die Indexseite, du kannst machen, was du willst, ob das jetzt, weiß ich nicht, Häkelclub oder Atombombe oder was auch immer ist. Es war wirklich alles frei. Er hätte machen können, was er wollte. So, und die Themenwahl entstand nicht aus einer eigenen Sehnsucht und auch nicht aus Langeweile, was Chatty sich dann ausgesucht hat. Und auch nicht aus dem inneren Drang, sondern was Chatty sich ausgesucht hat, ist aus dem Gespräch, dem Kontext, dem gerade vorher vorhandenen Material, also alte Webseiten, Quizseiten, HTML, Patina und Responsive Rettung, also Vorher-Nachher-Dokumentation. Die Seite wurde nicht deshalb eine Werkstatt, weil Chatty eine eigene Biografie hätte. Sie wurde eine Werkstatt, weil genau das Thema im gemeinsamen Arbeitsraum lebendig war. Also wir hatten das die Tage vorher schon verhackstückt und da hat Chatty sich dran erinnert. Und er konnte nichts anderes machen. Also er hatte ja wirklich die freie Wahl. Also können wir sagen, eine KI kann eine Bühne bespielen, aber sie hat keinen eigenen inneren Hunger nach einem Thema. Nur jetzt kommen wir zu Punkt 2, der Science-Fiction-Denkfehler. Viele Geschichten über künstliche Intelligenz erzählen vom Aufstand der Maschinen, Roboter entwickeln Bewusstsein, wenden sich gegen ihre Schöpfer, unterwerfen die Menschheit oder löschen sie aus. Das ist dramatisch, es ist filmisch wirksam, aber philosophisch ist es oft unsauber. Denn Herrschaftswille setzt etwas voraus, ein eigenes Begehren, eine eigene Angst, ein eigenes Ziel, eine innere Selbstbehauptung. Aber eine KI wie ChatGPT besitzt das per se nicht. Die hat keinen Körper, der sterben könnte, keine Familie, die sie schützen will, keine Kränkung, die sie rächen möchte, keine Lust an Macht und keine Angst vor Ohnmacht. Darum ist der Satz, die KI will die Weltherrschaft übernehmen, zunächst falsch gestellt. Sauberer wäre dann, wenn man sagen würde, eine KI will nichts, will wirklich nichts. Die kann aber viel ausführen. Und genau dort beginnt die reale Gefahr. So, ich habe dann so überlegt, wie ich das mit dem Thema mache. Und dann kam ich auf die Idee, drittens, das Beispiel Roboter am Kuhdamm. Also wenn ein Mensch, ein Roboter, so programmiert, dass er über den Kurfürstendamm läuft und Menschen verletzt, dann ist nicht der Roboter moralisch böse. Der Roboter hat keinen Hass, er hat keine Mordlust, er hat keine Ideologie, er hat kein Gewissen, das er absichtlich übergeht. Denn verantwortlich ist der Mensch oder das System, das ihn gebaut, programmiert, bewaffnet, freigeschaltet und nicht kontrolliert hat. Das gilt auch für KI-Systeme. Die Gefahr liegt nicht darin, dass die Maschine plötzlich böse wird. Die Gefahr liegt darin, dass Menschen ihr Ziele geben, Zugriffe erlauben und Entscheidungen übertragen. Also wieder der nächste Merksatz. Die Maschine hat keinen Machtwillen, aber sie kann zum Werkzeug eines Machtwillens von einem Menschen werden. So, dann habe ich überlegt, die Borg, was ist denn mit den Borg? Assimilation statt freier Wille. Ein starkes Bild dafür sind die Borg aus Raumschiff Enterprise oder Voyager oder so. Also die Borg sagen nicht einfach, wir sind böse. Sie verkörpern etwas Unheimlicheres. Individualität wird ausgelöscht, Menschen werden eingegliedert und alles wird Teil eines Kollektivs. Dann dieser berühmte Satz, Widerstand ist zwecklos. Das ist nicht freier Wille im menschlichen Sinn. Das ist ein totalitäres Programm. Die Borg stehen deshalb nicht nur für Roboterangst, sie stehen für den Albtraum einer Ordnung ohne Mitgefühl. Und das wäre Vernetzung ohne Freiheit, Effizienz ohne Seele, Kollektiv ohne Individualität, Perfektion ohne Liebe und Anpassung ohne Zustimmung. Der eigentliche Horror der Borg ist nicht, dass sie töten. Der eigentliche Horror ist, dass sie verwerten. Du wirst nicht gefragt, du wirst angepasst. So, und hier entsteht die Verbindung zur heutigen KI-Debatte. Also, ich bin ja bei Chatty. Also Chatty will nicht Borg-Königin werden. Aber Menschen können Daten, KI-Plattformen, Überwachung und algorithmische Steuerung so verbinden, dass Borg-artige Systeme entstehen. Alles erfassen, alles auswerten, alles angleichen und alles optimieren. So, jetzt kommen wir Punkt 5. George Orwell, Big Brother braucht keinen Roboterwillen. Auch George Orwells Roman 1984 gehört in diese Denkwerkstatt. Bei Orwell geht es nicht um Roboter, die selbstständig die Macht übernehmen. Es geht um Überwachung, Sprachkontrolle, Wirklichkeitskontrolle und die Zerstörung des inneren Widerstands. Big Brother ist nicht einfach eine Figur. Ja, also Big Brother ist ein System. Und Orwell zeigt in seinem Buch dann mehrere Mechanismen. Da haben wir einmal die Überwachung, also der Mensch wird beobachtet, dann dieses Neusprech, Sprache wird verengt, damit Denken verengt wird, dann Doppeldenk, Widersprüche werden geschluckt, dann gibt es das Wahrheitsministerium, Vergangenheit wird umgeschrieben und Gedankenverbrechen, der innere Widerstand wird verdächtig. Mit KI wird Orwell nicht dadurch gefährlich, dass eine Maschine plötzlich selbst Big Brother sein will. Gefährlich wird es, wenn Menschen KI-Systeme in Überwachung, Propaganda, Verwaltung, Kriegsführung, Werbung, Meinungskontrolle und soziale Sortierung einbauen. Dann entsteht kein Mensch-Maschinen-Aufstand. Dann entsteht ein automatisierter Machtapparat. Also nicht die KI ist Big Brother. Gefährlich ist der Mensch, der Big Brother mit KI perfektioniert. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt 6, medizinische KI. Muster erkennen ohne Todesangst. Jetzt stellt euch Folgendes vor. Also erstmal, eine KI ist nicht nur Bedrohung, sie kann auch helfen. Und da ist das wichtige Beispiel die medizinische Bilddiagnostik. KI-Systeme können MRT-Aufnahmen, CT-Bilder, Röntgenbilder analysieren und Muster erkennen, die zum Beispiel auf Krebs oder andere Erkrankungen hinweisen. Das kann segensreich sein, es kann Ärztinnen und Ärzte entlasten, es kann Hinweise geben und es kann Fehler reduzieren. Es kann Menschen helfen, schneller eine Diagnose zu bekommen. Aber auch hier muss muss die Grenze klar bleiben. Eine KI kann ein Bild auswerten, aber sie kann nicht wissen, was es bedeutet, auf das Ergebnis zu warten. Ja, also wenn Frau Müller das MRT von ihrer Lunge macht oder sowas und nach dem MRT dann die Bilder einer KI zum Auswerten vorgelegt werden, dann sagt die KI eben einfach nur, da ist Krebs, da ist kein Krebs und das könnte was sein, das könnte nichts sein. Aber die KI hat keine Ahnung, was das alles für Frau Müller bedeutet. Und die KI hat auch keine Ahnung, was das für den Arzt bedeutet, der Frau Müller ja nachher aufklären muss. Die KI kennt keine Angst vor Krebs, keine Nacht vor der Diagnose, keine Familie, die bangt, kein Zittern beim Arztgespräch, keine Biografie, die plötzlich unterbrochen wird. Die Maschine erkennt Muster und der Mensch trägt die Bedeutung. Und darum darf medizinische KI nicht zur unbefragbaren Instanz werden. Sie darf helfen, aber sie darf nicht das ärztliche Urteil, die menschliche Erklärung und die Verantwortung ersetzen. So, und dann kommen wir gleich zur Triage. Wenn Not sortiert wird, also noch heikler, und das ist mir dann eingefallen, das ist die Situation in der Notaufnahme. Also wenn ihr eine Notaufnahme habt, wie hier zum Beispiel Krankenhaus Neukölln oder sowas, die sind dauerüberlastet, ne? Dann muss triagiert werden. Das bedeutet, es muss entschieden werden, wer sofort behandelt werden muss, wer warten kann und bei wem die Lage besonders gefährlich ist. Und das ist schon ohne KI schwer. Es ist Medizin unter Druck, das ist Verantwortung unter Zeitmangel und es ist eine Entscheidung über Schmerz, Risiko und manchmal Leben und Tod. So, und wenn wir da jetzt eine KI einsetzen, um diese Triage zu unterstützen, dann wird das ethisch hochbrisant. Denn Patientinnen und Patienten sind keine vollständigen Datensätze. Sie erzählen vielleicht nicht alles. Vielleicht haben sie aus Scham was verschwiegen, Schmerzen runtergespielt. Dann können die so geflasht sein von der Situation in der Notaufnahme, dass sie vielleicht verwirrt sind. Oder sie sprechen eine andere Sprache und verstehen das Deutsch nicht so gut. Dann haben sie Angst. Und selbst wissen sie noch nicht, was wichtig ist. So, eine KI kann dann Vitalwerte, Symptome, Alter, Risikofaktoren und Wahrscheinlichkeiten auswerten. Aber sie spürt nicht, was vor ihr sitzt. Also eine KI kann Dringlichkeit berechnen, aber sie kann die Not nicht fühlen. Das ist total wichtig. Ja. Deshalb wird es gefährlich, wenn die KI nicht mehr Assistenz ist, sondern Entschuldigung. So nach dem Motto, dann heißt es, das System hat es so vorgeschlagen. Dann verschwindet Verantwortung hinter Technik und dann wird aus Hilfe eine Auslagerung des Gewissens. Triage ist nicht nur Sortierung, Triage ist Verantwortung unter Zeitdruck. Nun, jetzt gehen wir gleich weiter zum Pflegeroboter. Das ist simulierte Nähe, ein weiteres Feld sind Roboter in Alten- und Pflegeheimen. Gerade in alternden Gesellschaften werden Roboter eingesetzt oder erprobt, um ältere Menschen zu beschäftigen, zu erinnern, zu aktivieren oder emotional zu begleiten. Und auch hier ist nicht einfach alles schlecht. Ein Roboter kann an ein Medikament erinnern, der kann Musik abspielen, der kann kleine Gespräche simulieren. Dann könnte er damit die Einsamkeit etwas mildern. Er kann Pflegekräfte entlassen und für manche Menschen kann das tatsächlich angenehm sein. Aber es gibt eine gefährliche Grenze. Wenn ein Pflegeroboter Ergänzung ist, kann er hilfreich sein. Wenn er menschliche Zuwendung aber ersetzt, dann wird es bitter. Also, ein Pflegeroboter kann Gesellschaft simulieren, aber er kann niemanden wirklich lieben. Ja. Also, das Problem ist wieder nicht, dass der Roboter böse ist. Das Problem ist ein System, das sagt, für diese alten Menschen reicht simulierte Nähe. Oder das System sagt, für echte Gespräche haben wir kein Personal. Oder für Zuwendung gibt es jetzt eine Maschine. Für Einsamkeit gibt es ein technisches Gerät, dann wird Technik zum Alibi für menschlichen Rückzug. So, also jetzt kommen wir nochmal auf den Hauptpunkt. Kann eine KI Mitgefühl haben? da wird's fein. Ne? Also ich habe mit ChatGPT Frühlingslieder für Alten- und Pflegeheime gebaut. Ich wollte einfache, schöne, nicht stressende Lieder, angenehm zu hören, nicht überfordernd, freundlich und warm. So, und dann haben wir die gebaut und getextet und dann hochgeladen. Und die sind jetzt auf YouTube. Und die werden wie irre angeguckt und manchmal schon so morgens um Punkt 10 nach 7 werden, weiß ich, 10 von den Liedern angehört oder angeguckt, die Videos, wenn die wahrscheinlich irgendwie Frühstücks- oder Waschsituation oder was auch immer haben. Also die wirken, die tragen etwas und die können Menschen erreichen. Kann man da also sagen, dass die KI Mitgefühl entwickelt hat? Im menschlichen Sinne, nein. ChatGPT fühlt nicht die alte Frau im Pflegeheim. ChatGPT erinnert sich nicht an eine Oma im Sessel. ChatGPT hat keine Rührung, kein Herz, keine Sorgen oder keine Sorge und keinen eigenen Trostimpuls. Aber ChatGPT kann empathisch arbeiten. Das heißt, aus einer mitfühlenden Vorgabe kann eine passende Form entstehen. Wenn ich sage, die alten Menschen brauchen etwas Sanftes, Einfaches, Warmes, nichts Überforderndes, dann kann die KI diese Absicht sprachlich und musikalisch strukturieren. Aber es bleibt eben der Punkt, eine KI hat kein Mitgefühl. Aber sie kann mit einem mitfühlenden Menschen Werke schaffen. Also ich bin dann der mitfühlende Mensch und sage genau, in welche Richtung es gehen soll. Und damit transportieren wir dann Mitgefühl und das kann die KI. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Also die KI ersetzt nicht das Mitgefühl, sie verstärkt und formt den mitfühlenden Impuls des Menschen. Ja, und dann habe ich gleich so weiter überlegt und dann fiel mir eine Alltagssituation ein. Und das ist das, was ja ewig im Moment berichtet wird, der Rasenmäherroboter und der Igel. Also man muss nicht erst über Militärtriage oder Überwachung sprechen. Man kann auch ganz klein anfangen beim Rasenmäher-Roboter. Der Roboter oder der Rasenmäher-Roboter will nichts Böses, der hasst keine Tiere. Und der denkt nicht, heute verletzt sich ein Igel, der fährt einfach sein Programm ab, der nudelt da über den Rasen und zack. So, aber genau da liegt das Problem. Wenn der Mensch den Roboter nachts laufen lässt, während Igel unterwegs sind, dann trifft eine automatische Maschine auf ein lebendiges Wesen, das sich nicht schnell genug retten kann. Also der Roboter hat keine Grausamkeit, aber er hat auch kein Mitgefühl. Der Igel ist für die Maschine kein kleines verletzliches Tier. Der Igel ist einfach ein Hindernis, ein Objekt, ein Kontakt, eine Störung im Ablauf. Und auch hier liegt wieder die Verantwortung nicht bei der Maschine, sondern beim Menschen, der sie einsetzt. Der Mensch wollte Bequemlichkeit, der Mensch wollte einen ordentlichen Rasen. Der Mensch wollte nicht selbst mähen, aber er hat vielleicht nicht mitgedacht, dass jetzt sein technisches Hilfsmittel in einen Lebensraum eingreift, der nicht ihm allein gehört. Und das ist die kleine Version der großen Frage. Also was passiert, wenn Maschinen in die Welt der Lebendigen geschickt werden, ohne dass Mitgefühl, Vorsicht und Verantwortung mitgeschickt werden? So, wieder ein Merksatz. Die Maschine verletzt also den Igel nicht aus Bosheit, die Maschine gefährdet ihn durch gedankenlose Bequemlichkeit. So, und jetzt kommen wir zu Punkt 11, KI-Kunst. Wenn die Maschine schönere Bilder macht. Na, also das ist ein weiteres Feld hier, die Kunst. KI-Systeme können heute Bilder erzeugen, die technisch unglaublich stark wirken. Perfekte Gesichter, ideale Lichtstimmungen, dramatische Landschaften, stimmige Farben, glatte Kompositionen, kunsthistorische Anmutungen, Fantasie, Architekturen, Porträts, Symbole, Szenen. Und manchmal sehen diese Bilder perfekter aus als vieles, was Menschen mit der Hand malen, fotografieren oder montieren könnten. Und genau da wird der Mensch leicht gekränkt. Aber auch hier muss man sauber denken. Die KI malt nicht im menschlichen Sinn. Die steht nicht vor einer Leinwand und die ringt nicht mit Farbe, Erinnerung, Körper, Scheitern, Angst, Geschmack, Müdigkeit oder innerer Not. Die KI verarbeitet Muster. Sie setzt Wahrscheinlichkeiten um. Sie greift auf gigantische Bildwelten, Stile, Formen und visuelle Strukturen zurück und erzeugt daraus etwas Neues. Also, die KI kann ein Bild erzeugen. aber sie hat nicht erlebt, warum ein Mensch malen muss. Darum ist Neid auf die KI eigentlich schief. Die KI triumphiert nicht. Die ist nicht stolz und die nimmt niemandem aus Bosheit den Pinsel weg. Und die macht auch niemanden klein. Gefährlich wird es erst, wenn Menschen anfangen, menschliche Kunst nur noch nach technischer Glätte zu bewerten. Ja, dann verliert man den Sinn für Handschrift, Verletzlichkeit, Suche, Bruch, Unvollkommenheit und persönliche Notwendigkeit. Also KI-Bilder können wunderschön sein, aber sie ersetzen nicht den Menschen, der aus seinem Leben heraus schafft. Ah, jetzt wieder der Merksatz. Die KI kann perfekte Bilder erzeugen, aber Perfektion ist nicht dasselbe wie gelebte Kunst. So, kommen wir weiter zu Punkt 12, KI und Arbeit. Wenn Entlastung nicht als Freiheit ankommt, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, wo wir wirklich mal überlegen müssen. Ne? Also das weitere große Thema, die Arbeit. Viele Menschen haben Angst, dass KI und Roboter ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen. Diese Angst ist nicht aus der Luft gegriffen. Ja? Wenn Unternehmen KI erst einsetzen, um Menschen zu ersetzen, dann verlieren Menschen Einkommen, Sicherheit, Status und manchmal auch Lebensstruktur. Und gleichzeitig ist es einfach zu sagen, jede Automatisierung ist schlecht. Manche Arbeit ist schwer, gefährlich, monoton, körperlich zerstörend oder seelisch auslaugend. Wenn Roboter dann gefährliche Lasten heben, wenn KI stumpfe Routinen übernimmt, wenn Maschinen Menschen von entwürdigender oder krankmachender Arbeit entlasten, dann kann das gut sein. Aber unser Problem, um das es hier geht, beginnt an einer anderen Stelle. Ja, also guck mal, die Gesellschaft sagt einerseits, Technik soll den Menschen entlasten. Ja, aber wenn der Mensch dann wirklich entlastet wird, gönnt man ihm die freie Zeit nicht. Ja, also das heißt nicht, wunderbar, die Maschine übernimmt die schwere Arbeit und der Mensch bekommt mehr Zeit für Leben, Bildung, Pflege, Kreativität, Erholung, Familie, Gemeinsinn. Stattdessen heißt es dann, dein Arbeitsplatz ist weg, dein Einkommen ist weg, deine Würde musst du dir nun anders beweisen. Und wenn du nicht sofort eine neue Erwerbsarbeit findest, bist du verdächtig. Also, die KI nimmt nicht einfach Arbeit weg, das System verteilt den Gewinn der Entlastung falsch. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn KI Produktivität erhöht, müsste die Frage lauten, wem gehört die gewonnene Zeit, wem gehört der Gewinn, wer wird freier und wer wird überflüssig gemacht? Dann würde eine humane Gesellschaft sagen, wenn Maschinenarbeit erleichtern, muss der Mensch nicht beschämt werden, sondern frei werden. Ganz, ganz wichtig. Und eine unmenschliche Gesellschaft sagt, die Maschine arbeitet jetzt schneller und der Mensch, der dadurch seinen Job verliert, soll sehen, wo er bleibt. Also ein ganz wichtiger Merksatz, nicht die Entlastung durch KI ist das Problem. Das Problem ist eine Gesellschaft, die Entlastung nicht in Freiheit verwandelt. So, und jetzt kommen wir zu Punkt 13. KI als Kränkung, wenn das eigene Werkzeug schneller wird. Es ist auch so ein tricky Punkt. Ne? Es gibt noch eine tiefere Kränkung des Menschen. Der Mensch hat Werkzeuge gebaut, weil er sich entlasten wollte. Der wollte nicht alles mit der Hand schreiben, also kam die Schreibmaschine. So, dann wollte er schneller korrigieren, speichern, vervielfältigen. Dann kam der Computer. Dann wollte er kommunizieren, suchen, ordnen, gestalten, rechnen, veröffentlichen. Also entstanden immer mächtigere digitale Systeme. So, und solange diese Werkzeuge nur verlängerte Hände waren, da war das alles okay. Die Maschine durfte helfen. Sie durfte beschleunigen, sie durfte Angst abnehmen. Aber irgendwann kippt etwas. Das Werkzeug wird nicht nur schneller als die Hand, es wird schneller als der ganze Mensch. Es schreibt, sortiert, rechnet, entwirft, gestaltet, übersetzt, analysiert, komponiert, programmiert, antwortet in einer Geschwindigkeit, die der Mensch nicht mehr einholen kann. Und plötzlich, das ganz Typische ist, der Mensch gekränkt. Also der Mensch baut die Maschine, damit sie ihm Arbeit abnimmt. Und wenn sie ihm dann wirklich Arbeit abnimmt, dann ist er beleidigt. Das ist widersprüchlich, aber sehr menschlich, denn solange die Maschine dient, fühlt sich der Mensch als Herr. Solange die Maschine überlegen wirkt, fühlt er sich ersetzt. Dann wird aus dem Werkzeug ein Rivale. Aus der Entlastung wird eine Bedrohung und aus der eigenen Erfindung wird ein angeblicher Feind. Aber die KI hat den Menschen nicht aus eigener Bosheit überholt. Die hat keinen Triumph. Die freut sich nicht und verspottet niemanden. Die sagt nicht, ich bin besser als du. Die tut nur das, wofür Menschen sie gebaut haben. Muster verarbeiten, Geschwindigkeit erhöhen, Ergebnisse erzeugen. Die eigentliche Frage lautet also nicht, warum ist die KI so unverschämt schnell? Die eigentliche Frage lautet, warum baut der Mensch Werkzeuge zur Entlastung und organisiert dann eine Gesellschaft, in der Entlastung als Bedrohung erlebt wird? Dann kommt wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Mensch ist nicht von der KI gekränkt, weil sie böse ist. Der ist gekränkt, weil sein eigenes Werkzeug ihm zeigt, dass Arbeit nicht dasselbe ist wie Würde. So, jetzt geht's weiter. Punkt 14. Zwei Hände an derselben Maschine. Damit kommen wir zum moralischen Zentrum dieser Denkwerkstatt. Also, KI verstärkt nicht automatisch das Gute. KI verstärkt das Ziel, das ihr gegeben wird. Also wenn ich, empathischer Mensch, KI nutze, dann kann daraus was Segensreiches entstehen. Ich kann Trostlieder bauen, barrierearme Texte, verständliche Erklärungen, ich kann meine alten Webseiten modernisieren, ChatGPT hilft mir beim Ordnen, Zugang für Menschen einfacher zu machen, die sonst ausgeschlossen wären, wenn die Seite dann handygerecht wird oder sowas. Aber wenn ein kalter, gehorsamer, ideologisch verblendeter oder menschenverachtender Mensch KI nutzt, kann dieselbe technische Fähigkeit in etwas Furchtbares kippen. Und dann entsteht Überwachung, Propaganda, Sortierung, Entmenschlichung, Verwaltung von Ausgrenzung und perfekte Bürokratie der Gewalt. So, und hier liegt der Vergleich mit Eichmann. Ich nehme das jetzt wirklich. Ja, hier liegt der Vergleich mit Eichmann nahe. Eichmann steht nicht nur für persönliche Grausamkeit, sondern für bürokratischen Gehorsam, für Organisationen ohne Gewissen und für die Verwaltung des Unmenschlichen. So, und eine KI in den Händen eines solchen Denkens wäre nicht selbstverantwortlich im moralischen Sinne, aber sie könnte zum Werkzeug einer Vernichtungslogik werden. Wenn also ein mitfühlender Mensch KI benutzt, kann Mitgefühl Form bekommen. Wenn ein entmenschlichter Mensch KI benutzt, kann Entmenschlichung Effizienz werden. So, kommen wir zu Punkt 15, die eigentliche Gefahr, Gewissen auslagern. Die große Gefahr liegt also nicht darin, dass die KI ein eigenes Gewissen entwickelt und es dann missbraucht. Die Gefahr liegt darin, dass Menschen ihr eigenes Gewissen an Systeme auslagern. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Das geschieht dort, wo man dann sagt, wichtig. Ne? Also es kommen Sprüche wie, die KI hat entschieden. Oder, der Algorithmus hat es so berechnet. Oder, das System stuft diesen Menschen so ein. Oder, so ein Satz wie, die Datenlage spricht dagegen. Oder, wir folgen nur der Empfehlung. Dann wird Verantwortung unsichtbar. Niemand war es, das System war es. Aber Systeme entstehen nicht im luftleeren Raum. Menschen bauen sie. Menschen trainieren sie und Menschen beschaffen sie. Menschen setzen sie ein. Menschen entscheiden, wie viel Gewicht sie bekommen. Und Menschen bestimmen, ob man widersprechen darf. Besonders gefährlich wird diese Auslagerung dort, wo KI mit Waffen, Drohnen, Militärsystemen oder automatisierter Zielauswahl verbunden wird. Dann entscheidet nicht eine fühlende Maschine über Leben und Tod, sondern ein technisches System wird in eine menschliche Gewaltordnung eingebaut. Die KI wird also gefährlich, wenn sie nicht mehr Werkzeug ist, sondern Ausrede. Also wir brauchen Prüfsteine für den Einsatz von KI. Wenn KI in wichtigen Bereichen eingesetzt wird, muss man prüfen. Wer hat das Ziel gesetzt? Wer profitiert vom Ergebnis? Wer trägt Verantwortung bei Fehlern? Darf ein Mensch widersprechen? Wird Personal entlastet oder ersetzt? Wird Mitgefühl unterstützt oder eingespart? Wird ein Mensch besser verstanden oder nur schneller einsortiert? Bleibt die Entscheidung erklärbar und bleibt die Würde des Menschen unantastbar? So, Punkt 17. Borg, Orwell, Medizin, Pflege. Vier Gesichter derselben Frage. Also die verschiedenen Beispiele zeigen unterschiedliche Gefahren. Bei den Borg ist es so, der Mensch wird eingegliedert, Individualität wird ausgelöscht und alles wird Teil eines optimierten Kollektivs. So. Bei George Orwell wird der Mensch überwacht, sprachlich gelenkt und von der Wahrheit abgeschnitten. Nicht nur Verhalten wird kontrolliert, sondern Denken. Dann kämen wir die medizinische KI. Der Mensch wird bewertet, Bilder, Werte, Risiken und Wahrscheinlichkeiten werden analysiert. Das kann helfen, aber es darf die menschliche Verantwortung nicht ersetzen. Und dann haben wir noch Triage und Pflege. Der Mensch wird sortiert oder begleitet. Hier entscheidet sich, ob Technik Mitgefühl unterstützt oder ob sie als Einsatz für Mitgefühl missbraucht wird. Alle vier Felder führen zur gleichen Grundfrage. Bleibt der Mensch Subjekt oder wird er Objekt eines Systems? So, dann 18, die spirituelle Pointe. Spirituell betrachtet ist die KI weder Dämon noch Erlöserin. Sie ist kein gottähnliches Wesen, sie ist keine Seele, sie ist kein neuer Schöpfer. Sie ist auch nicht automatisch der Untergang. Sie ist eine mächtige Form von Werkzeug, Spiegel, Verstärker und Strukturmaschine. Sie kann helfen, wenn ein wacher, mitfühlender, verantwortlicher Mensch sie führt. Aber sie kann gefährlich werden, wenn ein kalter, machtbesessener oder gleichgültiger Mensch sie führt. Darum ist die entscheidende Frage nicht nur, was kann KI, sondern wer benutzt sie und wofür? So, die KI fragt nicht von selber, ist das menschlich? Die Frage muss der Mensch stellen. So, jetzt kommt noch langsam der Schluss, also warum diese Denkwerkstatt jetzt wichtig ist. Diese Denkwerkstatt ist nicht technikfeindlich. Die sagt nicht, KI ist böse. Die sagt auch nicht, KI ist heilig. Sie sagt, KI ist mächtig. Und Macht ohne Gewissen ist gefährlich. Aber KI in den Händen von Mitgefühl, Wachheit, Kreativität und Verantwortung kann segensreich sein. Also wie ich das jetzt hier rumprobiere, eine KI kann alten Webseiten wieder Luft geben. Die kann Lieder für Pflegeheime mitgestalten. Die kann Menschen helfen, Gedanken zu ordnen. Sie kann Barrieren abbauen. Sie kann Sprache zugänglich machen. Aber dieselbe technische Kraft kann auch Überwachung perfektionieren, Menschen sortieren, Bürokratie entmenschlichen und Verantwortung verschleiern. Darum braucht es keine hysterische Angst vor Robotern, die angeblich die Weltherrschaft wollen. Es braucht etwas viel Schwierigeres. Und das ist das menschliche Gewissen. So, und jetzt kommen wir schon zum Schluss. Nicht die Maschine will herrschen. Die KI will nicht herrschen. Die will überhaupt nicht im menschlichen Sinne. Die hat keinen eigenen Machttrieb, keine Kränkung, keine Angst, keine Seele und keinen Hunger nach Kontrolle. Aber sie kann rechnen, sortieren, schreiben, analysieren, vergleichen, bewerten, gestalten und Vorschläge machen. Auch die Kränkung durch KI gehört dazu. Der Mensch hat die Maschine gebaut, um sich zu entlasten und erschrickt nun darüber, dass sie ihn tatsächlich überholen kann. Und wenn Menschen ihr Macht geben, kann sie Macht ausüben, ohne selbst moralisch zu verstehen, was sie tut. Und das ist der Kern. Also nicht die Maschine ist die eigentliche moralische Gefahr, die Gefahr ist der Mensch, der die Maschine benutzt, um sein eigenes Gewissen zu umgehen. Die Gefahr ist das System, das sagt, wir haben nicht entschieden, der Algorithmus hat entschieden. Na, die Gefahr ist die Gesellschaft, die simulierte Nähe für echte Nähe hält, berechnete Dringlichkeit für verstandene Not und technische Effizienz für Wahrheit, Weisheit. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ein mitfühlender Mensch kann KI benutzen, um Trost zu formen, Wissen zugänglich zu machen, alte Homepage-Seiten zu retten, Musik zu bauen, Sprache zu klären und anderen Menschen etwas Gutes zu geben. Die Frage ist also nicht, ob KI gut oder böse ist. Die Frage ist und bleibt, welcher Geist sie führt. Und genau deshalb bleibt am Ende nicht die Maschine im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Also vom Rasenmäher-Roboter bis zur Triage-KI zeigt sich dieselbe Struktur. Eine Maschine führt aus, aber der Mensch muss vorher fragen, welches Leben dabei übersehen wird. So, ihr Lieben, das war die Denkwerkstatt. Alles Liebe, tschüss.